Es ist so nervig. Wir spüren das, wir sehen das, es ist billig produziert. Wir wissen alle, dass unterm Strich es eigentlich bei generativer KI einfach nur bedeutet, ich kriege was billig und irgendeiner verliert seinen Job. Und es ist halt Mittelmaß, mit dem wir uns dann zufrieden geben sollen. Was sind wir uns wert? Sind wir uns nicht wert, ordentlich unterhalten zu werden?
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge ist Anna-Sophia Lumpe zu Gast. Anna ist seit über 15 Jahren als Sprecherin tätig, hat ursprünglich Schauspiel studiert und ist seit 2023 die erste Vorsitzende des Verbands Deutscher SprecherInnen. In dieser Funktion beschäftigt sie sich unter anderem intensiv mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Synchronbranche und setzt sich für die Rechte von Kreativschaffenden ein. Spätestens seit den Diskussionen um neue KI-Klauseln in Verträgen des Streamingdienstes Netflix steht die Branche vor einer ihrer größten Herausforderungen. Sprecherinnen und Sprecher sollen ihre Stimmen zum Training künstlicher Intelligenz zur Verfügung stellen, ohne ausreichende Transparenz, Mitsprache oder Vergütung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie sich technologische Innovation und der Schutz kreativer Arbeit überhaupt miteinander vereinbaren lassen. Mit Anna spreche ich darüber, warum die aktuelle Debatte weit über die Synchronbranche hinausgeht, welche Risiken sie im Umgang mit KI sieht und weshalb sie sich gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen gegen bestimmte Vertragsregelungen wehrt. Außerdem sprechen wir darüber, was gute Synchronisation eigentlich ausmacht, warum Emotionen mehr sind als nur hörbare Worte und weshalb menschliche Kreativität für sie auch in Zukunft unverzichtbar bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hey Anna, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hi Tino, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wie geht's dir stets?
Gut soweit. Wir haben hier eine Hitzewelle in Köln und ich bin jetzt noch im kalten Studio. Mal gucken, wie lange das andauert.
Ja, ich sitze tatsächlich auch in Köln. Also ich weiß nicht genau, wo du sitzt, aber ich sitze im Belgischen. Aber wir sind heute digital zugeschaltet. Genau, ich freue mich auch riesig, dass du da bist und dass wir heute über die Synchronbranche, die SprecherInnenbranche, aber natürlich auch über die Bedrohung durch KI sprechen. Bevor wir da so richtig reingehen, magst du dich zu Beginn nochmal ganz kurz selber vorstellen. Wer bist du, was machst du?
Ich bin Anna-Sophia Lumpe. Ich bin seit 15 Jahren Sprecherin, habe ursprünglich Schauspiel studiert und bin jetzt seit Anfang 23 auch die erste Vorsitzende des Verbands Deutscher SprecherInnen und darf mich daher ganz viel mit dem Thema künstliche Intelligenz, insbesondere generative künstliche Intelligenz, auseinandersetzen. Habe seit 2 Jahren einen Podcast dazu, zuerst KI, wir müssen sprechen, und seit Anfang des Jahres habe ich einen Podcast Künstlerische Intelligenz, wo ich das Glück habe, mit vielen Expertinnen zum Thema zu diskutieren.
Ja, du bist voll im Thema drinne. Es ist lustig, du hast damals die erste vorsitzende Rolle übernommen und kurz danach ging das auch mit der KI richtig los. Ne? Also du hast das von der Pike auf theoretisch dann auch voll mitbekommen. Ja,
ich meine, 2 Wochen, nachdem ich die Position übernommen habe, waren wir auf einmal mit allen europäischen und tatsächlich auch internationalen Verbänden im Austausch und haben United Voice Artists gegründet. Da ist unheimlich viel Energie entstanden durch diese neue Technologie, die auf unseren Rücken gebaut werden sollte.
Ja, dass es so ein Verband wie euren dringend braucht, hat sich vor allem auch Anfang 26 ganz deutlich gezeigt. Magst du mal erzählen, was da genau passiert ist? Stichwort Netflix.
Ja, also es gibt verschiedene Legenden, die sich darum jetzt schon ranken, aber Fakt ist, dass es so passiert ist, dass Beginn Dezember 25 Netflix neue Verträge so auf den Markt gebracht hat für die SynchronsprecherInnen. Das war schon abzusehen, weil im Sommer eine neue KI-Regelung vorgestellt worden war, die wir damals schon kritisiert hatten. Damals hat das aber nicht so viel Reaktionen bei den Sprecherinnen ausgelöst, weil man das halt noch nicht unterschreiben musste. Und dann Anfang Dezember kam das, das ist da untergegangen, weil dann halt Weihnachten ist und so. Aber ab Januar 26 war klar, okay, der neue Vertrag von Netflix ist da, es gibt keine Alternative. Und in diesem Vertrag ist eine Klausel drin, dass ich, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, mein Einverständnis gebe, dass mit meinen Aufnahmen intern bei Netflix KI trainiert werden darf, und das ist nicht näher definiert, das ist nicht eingeschränkt und das ist auch nicht vergütet. Und da haben ganz viele Sprecherinnen aus freien Stücken gesagt, nee, sehe ich nicht. Da würde ich jetzt mal nicht unterschreiben und ich gehe lieber nach Hause.
Ja, was sind denn die Ängste, die da im Raum stehen? Also kannst du das mal konkretisieren?
Naja, also weißt du, ich finde immer das Wort Ängste problematisch, weil ich finde, Ängste sind sowas Diffuses. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass unsere KollegInnen da schon sehr, sehr gut informiert sind, wie diese Technologie funktioniert. Und es geht mehr darum zu sagen, generative KI funktioniert nur aufgrund von Daten, die von Menschen erstellt wurden. Und im Bereich Kunst ist es Bilder, sind das Bilder, Musik, sind es natürlich Songs und bei uns sind synthetisches Audio, was Stimmen imitiert, kann nur mit Hilfe von echten Stimmaufnahmen generiert werden, die da drin sind. Und das war eben genau das Problem der Sprecherinnen, dass wir uns über Jahrzehnte Technik, Sprechtechnik, Emotionen, Ausdruck, Timing etc., all das aneignen, dafür Zeit und auch Geld investieren und einen bestimmten Lebensstandard akzeptieren, weil die meisten von uns leben nicht von goldenen Tellern, und dass dann große Milliardenunternehmen kommen und sagen, oh, wir haben jetzt übrigens diese supergeile Maschine, das Einzige, was wir noch brauchen, sind eure Stimmen, aber macht euch keine Gedanken, das ist alles zu eurem Vorteil. Und das ist das, was wir nicht einsehen. Ja. Wir sehen nicht ein, dass wir kostenfrei unsere Arbeitsmittel abgeben sollen.
Also ist vermutlich gar nicht unbedingt das Ziel, die Stimme von Synchronsprechenden 1:1 zu klonen, sondern die Essenz und die Art und Weise, wie sie sprechen, zu übernehmen und zu implementieren in die künstliche Intelligenz, damit dann andere Stimmen oder vielleicht auch die OriginalschauspielerInnen die Stimme von Meryl Streep beispielsweise dann auf einmal Deutsch sprechen kann.
Richtig, genau. Dann müsste nicht mehr Dagmar Dempe Meryl Streep selber nachempfinden und spielen. Im Deutsch spielen, sondern Meryl Streep müsste ihr Einverständnis geben, dass ihre Stimme wiederum auch eingefüttert werden darf und dann auf einmal Deutsch sprechen kann. Und sie könnte dann so gut Deutsch sprechen, weil sie das von Dagmar gelernt hat. Und Dagmar wäre raus aus der Sache. Auch die deutsche Synchronproduktion wäre raus aus der Sache. Das ist eine große Branche. Da hängen ja so viele Leute dran. Das ist ja nicht nur die Stimme am Ende. Das ist ja das, was am Ende irgendwie kommt. Davor ist ja Übersetzung, Synchronbuchübersetzung, Regie, Cutter, Tonmeister, die ganze Produktion. Ne? Also das ist kein kleiner Verein. Und wir haben da eine große Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut in Deutschland. Und wir sehen das nicht so ganz, dass wir da im Grunde gezwungen werden, an unserer eigenen Abschaffung mitzuarbeiten.
Ja, voll. KI für Synchronisation zu nutzen, ist aber auch schon gelebte Realität. Der chinesische Arthouse-Film zum Beispiel, Black Dog, 2024 kam da raus und das war der erste Film auf der großen Leinwand, dessen deutsche Synchro vollständig mit KI erstellt wurde. Die Verantwortlichen wollten dadurch die Original-Performance bewahren. Da stellt sich mir die Frage, was macht denn eine gute Synchronisation aus? Sollte überhaupt das Ziel sein, so nah wie möglich am Original zu sein? Oder ist vielleicht eher das Ziel, auch eine neue Interpretation zu schaffen?
Also, um das beurteilen zu können, müsste man unterschiedliche Sprachen verstehen. Wir sprechen so anders, als zum Beispiel Franzosen sprechen. Wer sich Sprachmelodie anhört, wie Emotionen in den einzelnen Sprachen dargestellt werden, wie wir empfinden, ich bin ein großer Freund davon, Originale zu sehen. Das ist das Original, ja. Mhm. Und mir persönlich macht es auch gar nichts aus, Untertitel zu lesen. Es ist aber ein anderes Empfinden. Es ist schon fast ein analytisches Konsumieren von Filmen und der Serien. Wenn ich in eine Story eintauchen möchte, so ist es auch in unserem Alltag, ist Sprache die höchste Barriere, die wir überwinden müssen. Und die wenigsten von uns sind natürlich ausgebildete Schauspielende und gehen danach, oh mein Gott, was hat er da gerade mit der Stimme gemacht oder so. Und wenn ich die Sprache nicht spreche, kann ich das natürlich noch weniger beurteilen. Wenn ich jetzt eine Synchronfassung von etwas erstelle, dann geht es nicht darum, ich tue das, was die machen, ich mache das nach, sondern ich kreiere eine Version, die in unserer Kultur mit unserer Sprache funktioniert. Das heißt, ich muss nicht nur einmal den Inhalt übersetzen, ich muss auch die Lippenbewegungen übersetzen, ich muss auch die Empfindungen übersetzen. Und bestimmte Punkte in Filmen sind vielleicht für uns als Deutsche, wie wir aufgewachsen sind, gar nicht so relevant, müssen vielleicht intensiviert werden in ihrem Inhalt, damit wir verstehen, wie wichtig gerade das ist, was hier verhandelt wird. Also es ist eine große Bandbreite. Was es definitiv nicht ist, ist einfach eine Kopie erstellen. Mhm. Und sehen, okay, ich sehe das und ich mache das auf Deutsch einfach nochmal. Ja. Und mit KI, mit generativer KI, bleibe ich nicht am Original. Ich packe nur eine deutsche Übersetzung drüber. Und der Punkt einer Synchronübersetzung ist ja eben nicht einfach nur eine Übersetzung drüber zu packen. Davon abgesehen, dass Empfindungen unterschiedlich gesetzt werden, Betonungen liegen anders. Wir wissen ja, wie erfolgreich Black Dog war, wie viele große, gute Kritiken sie erhalten haben für diesen Film. Deswegen würde ich da sagen, das ist ja auch einer von ganz wenigen. Es ist ja nicht so, dass auf einmal gesagt wird, oh, das war wirklich richtig toll, das ist jetzt wirklich der Weg, den wir gehen, da schmeißen wir mal ein paar auf den Markt. Die ZuschauerInnen sind da bisher nicht wirklich beeindruckt. Und das sind nicht alles Profis.
Nee, voll, da sprechen wir später auch nochmal kurz drüber, wie so die Resonanz auch in der Bevölkerung aussieht zu dem Thema. Erstmal nochmal zu Netflix. Sehr viele SprecherInnen haben sich jetzt natürlich dagegen entschieden, diesen Vertrag zu unterschreiben. Was für Konsequenzen hat das denn?
Du arbeitest nicht für Netflix. Du verdienst einen Großteil deines normalen Einkommens nicht. Und du hast natürlich auch immer wieder die Auseinandersetzung, dass du, also ich meine, wir sind als Schauspielende ja ganz oft auf unsere Intuition gestellt. Wir müssen uns immer wieder überlegen, ich mach's für mich, ich habe jetzt schon 15 Mal vorgesprochen und ich habe nichts bekommen und ich glaube trotzdem weiter dran. Und das kommt jetzt bei dieser Situation auch hinzu, weil da sind natürlich ganz viele Leute, die sagen, mach dir keine Sorgen, geh einfach hin und der Drops ist ja eh schon gelutscht. Und du musst immer wieder zurückhören auf dein Inneres und sagen, ist das die Wahrheit? Empfinde ich das so? Weil ich bin zum Beispiel komplett anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass wenn wir uns so gegen solche Dinge nicht sperren, dann ist das gelutscht. Und es ist auch ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich möchte für meine Arbeit vergütet werden, ich möchte respektvoll behandelt werden und Lizenzen für etwas haben, wo jemand anders Nutzen von hat, oder ob ich sage, ich bin gegen KI.
Ja.
Und das ist eine manipulative Verschmelzung von zwei Aussagen, die hier gar nicht stattfindet eigentlich. Es ist unfair gegenüber denjenigen, die wirklich kompetent sind im Bereich Synchron, die übrigens auch nicht zu doof sind, Verträge zu verstehen. Das ist auch so etwas, was uns immer wieder, wir sind ja nur Kunstschaffende, wir gehen ja nur dahin und wir unterschreiben ja, ah, lass das mal dem Papa machen. Mhm. Es gibt eine solche respektlose Diskussion über das Verhalten der SynchronsprecherInnen, also geradezu Infantilisierung dieser Kunstschaffenden, die ich hochgradig verwerflich finde.
Ja. Aber viele ziehen an einem Strang. Es ist tatsächlich auch immer noch so. Nach so vielen Monaten halten immer noch viele dagegen. Viele bekannte SchauspielerInnen und Charaktere haben ihre Feststimme bei Netflix verloren. Ist wie es ist. So, jetzt muss man halt da irgendwie durch und die Zähne zusammenbeißen. Wie blickst du denn auf KollegInnen, die sich aber für den Vertrag entschieden haben oder für die Zusammenarbeit?
Ich kann niemanden verurteilen dafür, weil Netflix ist ein Gigant. Wir gehen davon aus, dass sie etwa ein Drittel der Synchronproduktionen ausmachen. Und es ist ja sowieso schon echte Arbeit, vom Synchron zu leben. Ne? Also du musst richtig viel ackern. Auch da wieder, es ist wirklich eine Mär, dass Synchronsprecherinnen in Saus und Braus leben. Mhm. Das ist Arbeit. Das macht man aus Idealismus auch. Wenn du jetzt auf einmal ein Drittel deines Einkommens, was ja eh schon nicht riesig hoch ist, einbußt in einer Situation, wo du dich auf einen gewissen Lebensstandard mit Verpflichtungen natürlich, mit Familie, mit Sachen, die du abbezahlst oder was immer, wie wir es alle haben, es ist ja ein Beruf. Wenn das dein Standard ist und auf einmal sagst du, ich gehe jetzt das Risiko ein, weil ich für mich selber einstehen muss, ein Drittel dieses Einkommens zu verlieren, dann ist das ein Opfer. Und ich muss sagen, dass ich das denjenigen, die für sich entscheiden, dass das über allem steht, hoch anrechne. Ich halte das auch für eine nachhaltige Entscheidung, weil wir müssen uns ja auch überlegen, also wenn du jetzt nicht dagegen einstehst, was ist in 3 Jahren? Da musst du dir halt jetzt Gedanken darüber machen, ob du in 3 Jahren diesen Beruf noch machst. Ne? Das ist natürlich, es ist immer schwer, für etwas einzustehen. Aber ein Bekannter von mir hat gesagt, weißt du, das waren Leute, die mussten früher mit ihrem Leben bezahlen für sowas. Da ist doch das, was wir gerade machen, eigentlich, ja, nix. Aber natürlich, ich verurteile das nicht, wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche das Geld, ich muss meine Miete zahlen, all das. Ich verstehe das total. Das, mir geht es nicht darum. Und ich glaube auch, jemand, der sich dafür entscheidet, jetzt einen Job bei Netflix zu machen, irgendeine Rolle zu sprechen, das bedeutet nicht, dass er zur bösen Seite gewechselt ist, und es bedeutet auch nicht, dass er damit okay ist. Wir wissen auch, dass viele zur Arbeit gehen und sich wie geschlagene Hunde fühlen, weil sie wissen, sie haben keine Macht gegen so einen Konzern. Das ist ja das Problem, was wir gerade diskutieren.
100%. Ich finde spannend, in der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass der Bundesverband Schauspiel mit Netflix die Verhandlungen gemacht hat, also auch darüber gesprochen hat, wie können gewisse Klauseln aussehen. Und ihr als Verband deutscher Sprecherin wart halt nicht dabei. Wie kann das sein und warum sieht der Bundesverband Schauspiel das anscheinend so anders als ihr?
Darüber gab es viele Diskussionen. Also wortwörtlich hat der Verband in einem großen Zoom-Call gesagt, dass unsere Positionen so weit auseinandergehen, weshalb es nicht in ihrem Interesse wäre, dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ich stelle mir immer die Frage, was meine Aufgabe als Vorsitzende ist. Und für mich ist es so, dass es ein Privileg ist, für andere sprechen zu dürfen. Sie haben mich gewählt, ich habe die Verantwortung angenommen und ich weiß, dass es bei all diesen Diskussionen nicht um mich geht. Mhm. Ich könnte irgendwer stehen. Ich darf eine Position ausfüllen und muss die nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen. Und da ich jetzt das Glück habe, dass ich mich so lange mit dieser Technologie wirklich auseinandersetzen darf und da ein gewisses Wissen zu angehäuft habe, würde ich sagen, dass ich das ganz gut beurteilen kann, und wo ich es nicht kann, hole ich mir Leute dazu, die das können. Wir haben zum Beispiel das Glück, dass die Kanzlei Spirit Legal, die uns unterstützt, das sind Anwälte, aber das sind gleichzeitig auch absolute Tech-Nerds, die wissen, wie diese Ganze funktioniert. Und ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist, all diese Bereiche abdecken zu können. Aber das bedarf es halt bei solchen Veränderungen. Ich kann ja nicht nach gut Glück sagen, ja, ich glaube, das hört sich jetzt erstmal ganz gut an. So. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass wenn in einem Vertrag etwas nicht drinsteht, dann gilt es nicht. Ich kann nicht während der Verhandlung sagen, ja, aber die haben gesagt, die benutzen das nur intern und das ist auch nur für ganz kleine Zwecke. Wenn das nicht näher definiert ist, ist das vollkommen egal, was die hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Warum der Verband der BFFS der Überzeugung ist, dass das durch ist, kann ich nicht beantworten. Wir sehen, dass viele andere Verbände und zum Beispiel auch unser Dachverband Initiative Urheberrecht nicht dieser Überzeugung ist. Und dass wir ja deswegen uns einsetzen. Es ist durch, wenn wir uns nicht dafür einsetzen, dass unser Urheberrecht angepasst wird, dass unsere Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, dass unser Datenschutz gewahrt wird. Das ist ja generell so.
Und dass man die Wahl hat auch, ne? Also ich glaube, das ist auch der große Knackpunkt, dass man halt gezwungen wird, das so zu akzeptieren.
Ja.
Ne? So, das ist ja eigentlich fast bare minimum.
Richtig. Also man kann natürlich sagen, naja, das ist hier der pragmatische Weg. Dann machen wir hier noch so ein bisschen Insolvenzverwaltung, bevor Synchron ausstirbt. Hm. Aber das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist ganz woanders. Also mein Anspruch ist, ich habe einen Wert, den biete ich dem Markt an, und offensichtlich wird er ja gebraucht. Dann muss dafür bezahlt werden. Und ich lasse mich nicht einfach zur Seite schieben. Da das ja alles so im Wandel ist und da auch politisch sich noch so viel verändert, würde ich halt sagen, ich gehe nicht den pragmatischen Weg, und schon gar nicht, wenn ich Schauspielerin bin. Weil wenn ich den pragmatischen Weg gewählt hätte, dann wäre ich nicht Schauspielerin geworden.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Es ist unsere Aufgabe, andere Wege aufzuzeigen. Das ist doch genau die Aufgabe der Kunst. Und diejenigen, die für uns sprechen, die sollten nicht über uns sprechen, sondern mit uns. und unsere Wünsche weitertragen. Wir sind keine Kinder, die an der Hand genommen werden müssen.
Hat Netflix jemals mit euch den Austausch gesucht? Oder ich weiß, dass Netflix sich schon auch zu dem Thema positioniert hat, öffentlich, wahrscheinlich nicht im Austausch mit euch. Mhm. So, die sagen ja schon, ja, ihr werdet nicht ausgetauscht, macht euch keine Sorgen. So, würdest du sagen, wenn man dem Glauben schenkt, ist man naiv?
Ja, auf jeden Fall. Netflix hat mehrere Patente, die es möglich machen, dass Menschen mit anderen, also synthetisch nachgebildet werden können. Sie suchen nach AI-Specialists für AI-Dubbing. Hm. Also es gibt Positionen zu besetzen. Sie sind letztendlich eine data-driven Company, laut eigener Aussage. Und wir wissen alle, dass jegliche US-Firma aktuell denkt, dass es ganz wichtig ist, generative KI oder KI an vielen Stellen einzusetzen, weil man sonst für einen Boomer gehalten wird. Und ich glaube, dass jetzt unabhängig davon, ob das passiert oder nicht, kommen wir nochmal zurück. Das ist meine Lizenz. Die ist zu vergüten. Es ist meine Stimme. Und es ist nicht einfach ein Bild, was ich gemalt habe, wenn ich nicht sagen, dass es weniger wert ist, aber ein Bild ist nicht mit mir verbunden, meine Stimme schon. Es ist absolut nachvollziehbar, wer das gesprochen hat. Und das können wir nicht zulassen und wir können auch nicht zulassen, dass unsere Wirtschaft zerstört wird. Wir sind ein Wirtschaftszweig, wir zahlen Steuern, wir zahlen Sozialabgaben. Wenn das alles wegfällt, fallen wir in die Sozialhilfe. Wer soll das zahlen?
Ja. Ihr habt ja ein Gutachten erstellen lassen. Was kam dabei rum?
Naja, also der Anstoß war ja eigentlich nur diese KI-Regelung, die wir als problematisch erachtet haben. Und die haben gesagt, ey, ja, wir sind keine Juristin, wir sind ja nur Sprecherin. Wir sind ja viel zu dumm, das zu verstehen. Aber natürlich ist es immer wichtig, das nochmal mit einer fundierten Meinung zu untermauern. Und dann haben wir dieses Gutachten bei Spirit Legal in Auftrag gegeben. Und die haben den Vertrag nach Datenschutz, Urheberrecht, inklusive Persönlichkeitsrecht und AGB-Kontrolle kontrolliert. Und dabei sind einige Sachen rausgekommen, die problematisch sind. Also sowohl im Datenschutz als auch im Urheberrecht, auch in der AGB-Kontrolle. Aber für uns ist ja der Stein des Anstoßes weiterhin diese KI-Regulierung. Und die ist sowohl urheberrechtlich als auch datenschutzrechtlich problematisch. Wir können einfach gar kein informiertes Einverständnis geben, was beim Datenschutz erforderlich ist, weil diese Klausel einfach so ist, naja, und wir würden dann damit auch intern trainieren. Was? Wie? Wofür? Und ich weiß, dass immer wieder gesagt wird, aber der Output ist ja geregelt. Wenn man sich mit der Technologie auseinandersetzt, weiß man aber, dass der Output, es sei denn, es ist wirklich der Klon einer Stimme, ein Audio aus vielen verschiedenen Stimmen ist, ist nicht nachvollziehbar, welche Stimmen da reingeflossen sind. Dementsprechend kannst du auch die beteiligten Stimmen nicht um Erlaubnis bitten. Es ist schier nicht möglich.
Ich finde es so schade und irgendwie ist es so eine bittere Pille zu erkennen, dass Netflix anscheinend die deutsche Synchronlandschaft nicht so wirklich zu schätzen weiß. Die haben ja zwischenzeitlich, glaube ich, auch gedroht damit, da machen wir halt irgendwie gar keine Synchro mehr, dann gibt's halt nur noch Originalton mit Untertitel. Mhm. Denkst du, sowas könnte funktionieren?
Ehrlich gesagt hoffe ich ja darauf, weil wir haben ja gesehen, als Netflix nach Deutschland gekommen ist, da haben sie ja die gleiche Haltung gegenüber dem Synchron gehabt. Mhm. Da wurde das sehr billig gemacht und das hat ordentlich Backlash gegeben. Und dann mussten sie das auf einer höheren Qualität erstellen. Und auch jetzt ist es ja so, dass die wenigsten Formate ohne Synchro laufen und dass man händeringend versucht, irgendwie zu besetzen. Also, okay, ist natürlich richtig scheiße, wenn Jason Momoa nicht mehr dabei ist. Ist auch richtig scheiße, wenn wir Tom Cruise nicht mehr kriegen oder eben Russell Crowe. Wir wissen, all diese Sprecher haben sich ja öffentlich dazu geäußert. Aber auf gar keinen Fall ohne Ton. Nicht im Originalton mit Untertiteln. Und Netflix weiß das. Es ist eine leere Drohung gewesen. Genauso wie es auch eine leere Drohung ist, zu einem Schauspieler zu sagen, du solltest ja jetzt wirklich unterschreiben, weil hinterher machen die gar keinen Synchron mehr in Deutschland. Das ist eine Lüge. Es ist manipulativ und es ist unfair. Und wir machen uns darüber tatsächlich überhaupt keine Sorgen. Bis jetzt hat Netflix halt mit uns wenig kommuniziert. Wir sind natürlich auf Netflix zugegangen und haben gesagt, hier, das ist das Problem. Wir wissen, ihr habt mit jemandem verhandelt, aber da waren wir nicht dran beteiligt. Und wir vertreten nun mal sehr viele Leute. Und man muss dazu sagen, viele werden auch gar nicht vertreten von irgendeinem Verband. Ne? Also das ist, wir sprechen jetzt nicht für alle, wir sprechen aber für einen großen Teil. Und am Ende des Tages geht es ja nicht darum, was wir sagen, sondern es geht darum, was die SprecherInnen sagen. Und wenn die SprecherInnen sagen, wir finden das nicht cool und wir würden jetzt gerne von jemandem vertreten werden, der diese Meinung auch unterstützt, und das sind wir in dem Moment, dann machen wir das gerne, weil es um die Sache geht. Netflix hat aber uns letztendlich nur rückgemeldet, dass wir Falschinformationen verteilen und dass das auch der Grund ist, warum die SprecherInnen sich so verhalten. Und dass man uns ja mal ein informatives Gespräch anbieten könnte. Das wurde letztendlich von Ende Februar auf Ende März verschoben und dann ist es einfach nicht mehr aufgekommen. Mit uns wird bisher nicht weiter geredet. Mir wäre es auch ehrlich gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass die mit uns reden. Mir geht es darum, dass dieser Vertrag sich verändert. Also die Forderungen sind klar. Und wir als Verband fokussieren uns jetzt darauf, oder nicht nur jetzt, sondern generell bei der ganzen Sache darauf, jetzt einfach noch mehr politische Arbeit zu machen, noch mehr Aufklärung zu machen. Wir sind mit im Grunde allen Parteien im Austausch. Wir sind mit den verschiedenen Ministerien im Austausch. Wir werden die Datenschutzbeschwerde einbringen und versuchen, das Ganze wirklich als grundsätzliches Thema zu bearbeiten, weil wir auch der Überzeugung sind, das ist ja kein Synchronsprecherinnenproblem.
Da sprichst du was total Gutes an. Ja.
Ja.
Vielleicht magst du das nochmal ausführen, warum das Thema uns alle angeht.
Naja, also wie gesagt, dieser Vertrag ist auf verschiedenen und unter verschiedenen Rechten halt problematisch. Und was man dazu halt wissen muss, es reicht nicht zu sagen, naja, 50% von dem Vertrag ist ja ungültig. Hm. Das ist aber der Gegenseite egal. Wenn du das unterschrieben hast, wird die Gegenseite oder dein Vertragspartner wird diesen Vertrag genauso nutzen, wie es da drin steht. Damit er das unterlässt, musst du als Vertragspartner gegen diesen Vertrag klagen. Gegen Netflix. Über Jahre. Mit Geld. Und dann kommt irgendwann raus, ja stimmt, also die erste Klausel, das ist problematisch, das darfst du so nicht machen oder so. Bis dahin ist das doch alles schon gelaufen. Also, und deswegen, was wir sehen ist, wenn es sein kann, dass US-Unternehmen hierher kommen und deutschen ArbeitnehmerInnen solche Verträge vorlegen, die sie in einem absoluten Machtgefälle eben auch hilflos sein lassen und es dann diese Friss-oder-Stirb-Mentalität bekommt und wir eigentlich von unserem geltenden Recht nicht geschützt werden, weil wir es nicht bekommen können, auf einem schnellen Weg, dann haben wir hier einen Missstand. Und das Urheberrecht ist kein Feindrecht. Ich weiß, ganz oft wird gesagt, Urheberrecht ist irgendwie einfach nur, um Leute abzuzocken oder was immer. Nein, das Urheberrecht schützt im Grunde jede Person, die ein Werk schafft. Und wenn jemand anders dieses Werk nutzt, dann hat er einen Vorteil davon. Und das muss geschützt werden. Das ist für Musik so, das ist für Bilder so, weil denn die Person, die das nutzt und vielleicht etwas Neues daraus macht, ja auch wieder geschützt ist. Und in anderen Bereichen ist uns das total bewusst. Also zum Beispiel die Firmen, die irgendwelche KI-Modelle aufbauen, die wissen ganz genau, was Urheber- oder in dem Fall zum Beispiel Patentrecht ist. Die wollen nicht, dass ihre Inhalte geklaut werden, ihr Code. Da gibt es einen riesen Aufstand. Aber wenn es meins ist, dann ist es in Ordnung. Wir können diese Rechte nicht aufgeben, weil die ein Grundkonstrukt sind von Eigentum und so ein Verständnis unter uns. Und das andere ist eben der Datenschutz. Der Datenschutz hat nichts damit zu tun, dass Innovation gehemmt wird, sondern einfach, dass du nicht einfach meine persönlichen Daten nehmen darfst. Ich meine, stell dir vor, sagen wir mal Netflix, weil es ja so offen ist, wissen wir nicht, was die damit machen. Aber stell dir vor, die machen jetzt Sprachmodelle von uns allen, ja? Und die liegen auf ihren Servern da. Wir wissen, dass durch den Cloud Act die US-Regierung jederzeit auf Server von amerikanischen Unternehmen zugreifen darf. Auch wenn die in Deutschland sind. Also zum Beispiel jeder Amazon-Server ist davon betroffen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass bei Netflix ein Modell liegt, was meine Stimme imitieren kann, dann möchte ich das nicht. Ich möchte nicht dieses Risiko eingehen. Das ist was anderes, als wenn da eine starre Aufnahme von mir liegt. Aber ein Modell, was etwas kreieren kann, was mich imitieren kann, auf die auch noch jemand zugreifen kann, der ein bisschen volatil ist, würde ich sagen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass auch die US-Regierung total gerne mit Deepfakes arbeitet und Bilder erstellt. Und wir wissen auch, dass bestimmte Parteien im Internet, auf TikTok, ihre Zielgruppe mit Fake-Videos beballern. Ich möchte einfach dazu nicht beitragen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, dass wir das Recht dazu haben, uns diesen Dingen zu verschließen und zu sagen, ich sage euch gar nicht, ihr dürft es nicht machen. Aber ja, ich möchte nicht beteiligt sein. Ihr dürft mich nicht zwingen, daran teilzunehmen. Weil dann entstehen solche Dinge wie der Fall von Colleen Fernandez. Dass Bilder von ihr existieren, die sie nicht selber ins Internet gepackt hat. Dass man zum Beispiel an Telefon eine Stimme verwenden kann. Wir haben eine ganz große Plattform, Fish Audio, wo einfach Stimmen nachgemacht sind. Du kannst sogar nach einem Namen suchen und die Stimme einfach nehmen. Das ist unsere Persönlichkeit, unsere Identität. Und insofern finde ich, dass das alle betrifft, dass Arbeitnehmerinnen in Deutschland ganz klar geschützt werden müssen von solchen Machtgefällen und dass aber auch unsere Identität geschützt sein muss und unsere Rechte bewahrt werden müssen.
Ja, ich finde es interessant, dass es irgendwie gerade durch künstliche Intelligenz vor allem der Kunst an den Kragen geht. Es gibt so viele Dinge, wo ich denke so, also da würde es sich wirklich mal anbieten irgendwie, aber bei Synchro brauchen wir es halt irgendwie nicht. Also thank you, no thanks. Ja, irgendwie eine verrückte Entwicklung. Naja, im April 2025 wurde die Petition auch gegründet, schützt die Kunst vor KI. Ja. Im Video dazu heißt es, lasst euch nicht nehmen, was ihr liebt. Fesselnde Filme mit Stimmen von echten Menschen mit echten Gefühlen. Was macht denn eine Emotion echt? Was können echte Sprechende, was eine künstliche Intelligenz nicht kann? Oder kann das eine künstliche Intelligenz nur, wenn wir uns darauf einlassen würden?
Naja gut, ich meine, es ist ja eigentlich schon schwierig und ich mache es selber auch. Also deswegen, das ist jetzt keine Kritik an dir, sondern wir reden so in solchen vermenschlichten Termini über eine Technologie. Ja. Haben wir ja auch gelernt. Es ist ja auch ein super Push. Sagst du, überhaupt, dass wir denken, dass es eine Intelligenz ist. Ja. Es ist ein Wahrscheinlichkeitscomputer. Es wird zusammengeworfen und es klingt intelligent. Du kannst also Dinge, die vorher doof klangen, können jetzt intelligent klingen. Und das machen sie, weil sie ganz, ganz viel eingesogen haben und kalkuliert haben. Und das ist dann wahrscheinlich, dass das so ist, dass das so klingen muss. Und es ist ja auch bei der Synchro halt so, ne, beim synthetischen Audio. Klar, da musst du dann Tokens setzen und sagen, okay, witzig klingt so oder lächeln klingt so. Und dann werden da ganz viele Tokens gesetzt, die übrigens ganz oft, ne, also bei LLMs, von sehr unterbezahlten Kräften irgendwo anders gemacht werden. Ne? Das ist kein Computer, der das macht. Und wenn das dann halt, wenn diese Tokens so richtig schön definiert sind, dann kann ich natürlich sagen, okay, an der Stelle muss das Lächeln mal. Und dann kommt da so ein Lächeln rein. Ja, das hat aber gar keinen Inhalt. Ich kann ja jetzt auch die ganze Zeit lächeln, das kann ja gar nichts bedeuten. Und der Kontext, der bei Menschen existiert. Und Kollege Winczewski sagt das immer so schön, dass wir insbesondere dann sprechen, wenn wir gar nichts sagen. Das ist das Besondere. Die Zwischentöne, die Pausen, die nicht sind, weil ich atmen muss, sondern die Überlegung, ich kann ja jemanden denken hören. Und zu verneinen, dass wir nicht intuitiv verstehen, wenn Menschen mit uns kommunizieren, ist halt völliger Unsinn. Wir kommunizieren immer. Und das ist das, was Sprecherinnen machen. Denn wenn es das nicht wäre, ja, und wir dann auch noch diesen unglaublich tollen Lifestyle hätten, warum machen das dann nicht alle? Weil das ist ja so super leicht, was wir machen. Und easy. Es ist ja einfach nur was hörbar machen. Das ist das, was das Modell macht. Das Modell macht was hörbar. Und Sprecherinnen, Menschen machen es spürbar. Das ist ein Riesenunterschied.
Ich glaube, die Frage ist vielleicht auch gar nicht unbedingt, können wir uns drauf einlassen, sondern auch wollen wir uns drauf einlassen. Also wenn ich einen Film gucke und irgendwie im Hinterkopf habe, boah, die Stimmen sind gar nicht echt, dann würde mich das total ablenken, glaube ich. Also.
Naja, es ist auch, was sind wir uns wert? Sind wir uns nicht wert, ordentlich unterhalten zu werden? Weil ich meine jetzt mal, und jetzt mal ganz von der wirtschaftlichen Seite, ne, du glaubst doch nicht, dass wenn das alles automatisiert in USA gemacht wird auf Knopfdruck, dass dann hier irgendwann ankommt, Leute, das Abo kostet 5 Euro weniger.
Ja.
Glaubst du doch nicht.
Mhm.
Ist doch auch jetzt nicht der Fall. Du kriegst doch jetzt zum Beispiel gerade eine Synchro bei vielen Shows, die nicht dem entspricht, was du erwartest, die nicht der Qualität oder der Hörgewohnheit entspricht. Und du zahlst ja trotzdem das Gleiche. Wenn Lupin nicht mehr mit seiner Stimme spricht. Ja, musst du halt akzeptieren. Und ich finde, wir haben Anspruch darauf. Das ist ja, ich denke nicht, dass, also wir sollten auch so ein bisschen uns fragen, geht's eigentlich nur darum, irgendwie mit dem Daumen im Mund irgendwo zu hocken und bespaßt zu werden?
Ja, wo soll's denn auch noch hinlaufen, ne? Haben wir dann irgendwann Filme, die nur noch aus KI bestehen? Also
Ja, es ist halt so ein bisschen es stumpft halt ab, weißt du? Ich meine, natürlich denken wir immer, dass wir alles schon wissen und kennen und ich weiß, was mir gefällt. Das ist auch richtig. Und ich bestelle zum Beispiel, wenn ich abends mir was zu essen bestelle und ich will wirklich mich gut fühlen, dann gehe ich meistens kein Risiko ein. Dann bestelle ich, weiß ich nicht, die 22 mit Zwiebeln, weil ich weiß, wenn die ankommt, ist die top und ich habe einen tollen Abend. Ganz klar. Mhm. Ja. Aber das Besondere ist doch, Inhalte zu sehen, die ich nicht erwarte, die mich herausfordern, die mich zum Denken anregen, die mir was Neues zeigen. Und es geht nicht, wenn ich immer aus dem schöpfe, was schon war und sage, aber ich mag halt immer, wenn der dabei ist und wenn die dabei ist und wenn die beiden sich knüssen und oh, ich würde jetzt hier an der Stelle würde ich mal ein bisschen Sex, fände ich gut. So. Da, ja, okay, kannst du alles machen, aber ist es nicht viel spannender, in die Gedanken anderer einzutauchen? Ist es unsere Neugierde zu befriedigen so ein bisschen und überrascht zu werden?
Ja, die Welt wird irgendwie immer kleiner, ne? Man ist irgendwie immer mehr eingeschränkt und irgendwie auch abgeschirmt von echten menschlichen Kontakt. So, das ist ja auch eine gruselige Entwicklung.
Absolut. Und dann hast du halt das Problem, dass du mit Konflikten schlechter klarkommst, weil es direkt als etwas Schlechtes bewertet wird. Und das ist es nicht. Konflikte bedeuten ja einfach nur, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Das ist erstmal keine Bedrohung. Ja. Und darüber zu lernen und zu wachsen, auch jetzt dieser Konflikt, ja, ich habe es mir nicht gewünscht. Aber ich sehe, wie viele kreative Menschen um mich herum daraus so viel schaffen und daran wachsen. Ich kann es von mir selber nur sagen, wie sehr ich daran wachse. Ich hätte im Leben keinen Podcast gemacht. Ja. Und auf einmal mache ich einen Podcast und denke so, ach, das ist irgendwie auch cool. Hä? Wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm. Es müsste für mich nicht diese Herausforderung sein, aber so ist halt das Leben. Und wenn du das irgendwie dann dem begegnest mit, naja, es ist ja eh schon durch und ich kann ja eh nichts machen. Sorry, warum dann diese 80 Jahre auf diesem Planeten verbringen? Es ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ja. Wie nimmst du denn die Unterstützung der Bevölkerung wahr? Lass jetzt vielleicht auch gerne darüber mal sprechen.
Also wir wissen ja, dass es gibt ganz, ganz tolle Synchronfans. Also Synchron, das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass zum Beispiel Sven Plate und Peter Flechtner so nach außen gegangen sind und diese Kunst halt so publikumswirksam halt mal hinter der Kamera gezeigt haben. Aber die sind wunderbar. Also viele Menschen sind unheimlich positiv, unterstützend. Wir haben ja auch ein Crowdfunding gemacht. Und da waren Leute, die irgendwie, du kannst ja dann so einen Kommentar schreiben, da waren halt Kommentare dabei, wo gesagt haben, wir haben eigentlich überhaupt gar nichts, aber die 5 Euro ist es uns jetzt wert und so. Und es ist wunderbar. Also das ist wertschätzend und da ist so viel Hoffnung drin, finde ich. Und der Tenor ist auch an vielen Stellen, dass Leute wirklich keinen Bock mehr haben auf KI, ne? Also es ist so nervig. Die sehen das doch auch. Also wir spüren das, wir sehen das. Es ist billig produziert. Wir wissen alle, dass unterm Strich es eigentlich bei generativer KI einfach nur bedeutet, ich kriege was billig und irgendeiner verliert seinen Job. Und es ist halt Mittelmaß, mit dem wir uns dann zufrieden geben sollen.
Ich glaube, auch flächendeckend wird der deutsche Markt darauf nicht gut anspringen. Also es gibt ja in der Vergangenheit, hast du auch schon angesprochen, viele Beispiele, ja, wo dann was veröffentlicht wurde. Zum Beispiel Prime Video hat 2 Anime-Serien, ja, veröffentlicht und die wurden kurz danach auch wieder offline genommen, weil der Aufschrei, ja, so groß war.
Ja.
Also ich glaube, die Leute haben da auch einfach wirklich nicht so Bock drauf. Ich meine, das ist eine gewachsene Branche. Ich meine, das kann ja in einem anderen Land vielleicht funktionieren, wo halt das noch nicht so etabliert ist. Aber wir haben halt über Jahrzehnte eine etablierte Branche. So.
Ja, ich finde halt einfach im ganzen kreativen Prozess, egal was das ist, müssen die Produktionsleute raus. Also die Leute, die das Geld verwalten, die können gerne Parameter setzen, Grenzen, aber sie müssen aufhören, sich in die Inhalte einzumischen. Weil das ist respektlos. Es gibt Leute dafür, die ein Auge, ein Ohr, eine Empfindung dafür haben, weil es ist so viel mehr als einfach nur etwas zu sehen und sagen, ja, das ist so nice. Ich würde das über mich selber auch sagen, weißt du, wenn ich eine neue Webseite brauche und sage, oh, ich fände halt nice to have, aber ich weiß ja gar nicht, was möglich ist, weil ich die Technologie nicht überblicken kann. Hm. Ich bin ja darauf angewiesen, dass ich zu jemandem hingehe und sage, pass mal auf, ich will eine Webseite haben, was geht? Und genau das Gleiche ist halt im Kreativen. Bloß weil ihr denkt, dass wir als Kinder auch Bilder in den Kindergarten gemalt haben, seid ihr keine Kunstschaffenden. Es braucht einfach unheimlich viel Training, Auseinandersetzung mit allem Möglichen. Und da sollten einfach nicht Leute reingehen, die sich meistens mit Zahlen auseinandersetzen. Und das bestimmt toll machen. Da würde ich denen auch nicht reinquatschen. Also bleibt doch bitte, Schuster, bleib bei deinem Leisten, das ist ganz einfach.
Ja. Gibt es denn Bereiche, die dir in den Kopf kommen, wo du sagst, boah, da macht künstliche Intelligenz in einer gewissen Hinsicht auch Sinn? Also ich musste zum Beispiel an den Pumuckl-Sprecher denken, ja, Hans Klarin, der dann wieder zum Leben erweckt wurde. Findest du das pietätlos? Findest du das irgendwie cool? Was gibt's vielleicht so für Ecken, wo du sagst, ah ja, das macht ja dann vielleicht auch Sinn?
Also das, ich find Hans Klarin ganz schwierig, weil Hans Klarin hat den Pumuckl halt erfunden und den gibt es ja auch schon lange jetzt nicht mehr auf der Leinwand. Ja, es ist also nicht so, dass das irgendwie jetzt zu Ende war und weitergeführt werden musste, sondern es war halt eine lange, lange Pause. Und er hat seine Stimme dafür im Grunde aufgegeben. Also das war für seine Stimme total anstrengend. Aber hat halt alles empfunden, es war sein Wesen, was da reingeflossen ist. Und ich frag mich halt, warum müssen wir Jahrzehnte später, können wir alle Rollen austauschen, aber wir müssen den Pumuckl so behalten, wie er war. Und wir suchen uns jemanden, der so tut, als ob er wie Hans Klarin performt. Und machen da halt diese Stimme oben drüber. So ist es ja gemacht worden. Ne? Also sie haben Maxi Schaffroth genommen. Maxi Schaffroth hat versucht, so zu spielen wie Hans Klarin und dann die Stimme drüber. Und ich weiß nicht so genau, was der Gehalt davon sein soll, weil diejenigen, die die Zielgruppe sind des Pumuckls, die können sich nicht daran erinnern, wie der Pumuckl mal war. Für die ist das Männchen total cool und er hätte auch ganz anders sein können. Wir konnten es ja auch mit Maxi Schaffroths Stimme hören. Aber wo wir auch sagen müssen, es ist ja auch nicht Maxi Schaffroth, sondern es ist ja Maxi Schaffroth, der so tut, als wäre er Klarin.
Klar.
Der den Pumuckl spielt wiederum. Es ist also auch keine intuitive Darbietung. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich dieses Vehikel viel wichtiger war als der Inhalt, als die Empfindung. Und es so ein bisschen natürlich dazu dienen sollte, wir machen jetzt auch was mit KI. Guck mal, wir machen was mit KI. Habt ihr das gesehen? Und ich finde es tatsächlich auch nicht so cool. Ich habe es gehört, ich habe es auch im Vergleich gehört. Eine Freundin von mir hat eine Masterarbeit dazu geschrieben. Und ich finde, man hört es halt. Also es ist nicht ganz der Dialekt, es ist nicht ganz die soll es ja auch nicht, es ist ja klar. Und als Künstlerin, wenn ich darauf blicke, wir haben das ja bei manchen Menschen, die halt nicht mehr unter uns sind, die bekannte Stimmen hatten, wo dann der Nachlass sagt, oh, das ist aber toll, jetzt kann der Uwe nochmal auferstehen, so, ne? Und da denke ich mir als Künstlerin, wenn während meines Lebens schaffe ich ein Werk, das in seiner Gänze. Bestimmte Dinge kann ich vollenden, andere nicht. Aber es ist so wertvoll, wenn Leute es gerne sehen, weil es eben auch begrenzt ist. Weil es diese Zeit, diese Endlichkeit hat. Und ich selber entscheide, wie mein Werk aussieht. Und eines Tages entscheidet das große Ganze, dass es zu Ende ist. Mhm. Und ich finde es fragwürdig, dass jemand außer der kunstschaffenden Person darüber entscheidet, ob das Werk weitergeführt wird. Und wenn du es halt zum Beispiel bei einer Stimme mit einem synthetischen Audio weiterführst, dann ist das ja immer nur ein Mittelwert. Also, ne, es wird eingefüttert, kann auch ganz viel einfüttern und dann wissen wir so, oh, ungefähr so lächelt der oder ist er böse oder was immer. Es ist keine Intention dahinter. Es ist wie eine Marionette.
Hm.
Und über eine Zeit wird aber trotzdem auch diese mittelmäßige Performance sich in das Werk einreihen. Weil wir vergessen, dass das nicht real war, dass die Person nie daran beteiligt war. Und ich als Künstlerin sehe das als Beschmutzung meines Werkes.
Mhm. Das verstehe ich total. Ich glaube, da spielt auch die Nostalgie gerade einfach eine extrem große Rolle in unserer Welt. Also die Welt ist so schnell geworden, es ist so viel und irgendwie sehnen sich die Leute so nach dem alten Gefühl. Und das sind dann halt die Eltern, die irgendwie mit Pumuckl groß geworden sind und sagen, ach, irgendwie, wie schön. So, ne, irgendwie auch die wilden Hühner. Jetzt wurde ja jetzt da irgendwie auch gesagt, ach, die würde jetzt gerne eine Serie produzieren, wo die 30 sind. Und alle sagen, oh mein Gott, ja. Also irgendwie ist gerade, glaube ich, so dieser Vibe gerade auch ganz krass zu spüren, dass neue Kunst gar nicht mehr so unbedingt gewollt ist, sondern irgendwie kommt alles zurück.
Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so bla ist.
Hm.
Weil, also ich meine, wenn du Sachen billig machen möchtest, dann kommt halt nicht viel bei raus, ne? Und dann hast du halt Sachen, die vielleicht nicht billig gemacht worden sind und denkst daran zurück und denkst so, oh, das war aber schön, das wollen wir jetzt auch machen. Ich nenne das manchmal Nostalgiediktatur. Ich finde das schade, weil zum Beispiel bei Stimmen, also beispielsweise beim Pumuckl, ich denke, dass jede Generation auch Anspruch auf ihre Stimmen hat. Wie sich unsere Sprache verändert. Also wenn wir festsitzen und sagen, das hat wir schon immer so gemacht und das dürfen wir auch nur so, weißt du, so wie so im Dritten Reich Leute gesagt haben, wir wollen keine französischen Begriffe in die Sprache einfließen lassen. Da sagt der Kölner aber, du hör mal, das Chaiselong, das Baltisch aber. So, es ist, ich finde es schade. Und damit meine ich nicht, dass wir unsere Sprache vergessen sollen. Ganz im Gegenteil. Ich meine, Sprache ist genau das, was ich mache. Ich liebe unsere Sprache. Ich finde sie großartig. Und trotzdem wissen wir, dass Sprache lebendig ist und Ausdruck auch. Und was ich vermisse, ist, wenn keine Sorgfalt da ist. Ich finde, es sollte immer Sorgfalt da sein und es sollte einen Wert haben, in meiner Vorstellung. Aber irgendwie daran, sich festzuklammern, dass es auf jeden Fall früher besser war, dann sind wir bei Make America Great Again.
Mhm. Ja. Puh. Ja. Anna, wir kommen langsam zum Ende. Ich hätte jetzt noch eine Frage so an alle jungen Menschen, die jetzt sagen, boah, irgendwie, ich würde gerne sprechende Person werden.
Ja.
Würdest du das heute noch jemanden raten?
Das hat mich mal eine Schauspielerin gefragt, ob sie denn überhaupt noch Schauspielerin werden sollte, ob das überhaupt noch sinnvoll ist. Und das hat mich total traurig gemacht. Weil das ist keine Berufswahl. Es ist eine Berufung.
Mhm.
Und es wird dich finden. Und wenn es dich erfüllt, dann musst du das machen. Also zum Beispiel mich hat es wirklich gefunden. Ich habe Schauspiel studiert und ich wollte unbedingt vor die Kamera. Und ich habe angefangen mit Sprechen nebenbei Geld zu verdienen. Und innerhalb von 1-2 Jahren habe ich festgestellt, das ist das, was ich machen will. Das ist das. Und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste, aber es war so mit mir zusammengepasst und mich so erfüllt. Und ich meine, jetzt mache ich es 15 Jahre. Und das hätte ich im Leben nicht gedacht. Es war überhaupt nicht auf meiner Bingo-Karte. Und deswegen, wenn jemand das empfindet, all diese Ideen, ist es so wichtig, sich auszuprobieren. Nicht das Denken auslagern. Nein, mach das alles. Wenn jemand sagt, ja, das ist ja so toll, du musst gar nicht mehr Klavier spielen lernen, das kann man jetzt alles generieren, das ist Unsinn. All das, was wir lernen, formt uns als Menschen. Und das ist für uns wichtig. Denk doch nicht immer nur darüber nach, was macht auf dem Arbeitsmarkt Sinn. Auch nicht naiv sein. Ich weiß, wir müssen alle Geld verdienen. Aber es gibt so viele Menschen, die etwas wählen, weil sie damit Geld verdienen und zutiefst unglücklich sind, krank werden, ihr Leben ein Dasein fristen und von Wochenende zu Wochenende oder von Urlaub zu Urlaub leben. Und was für ein großes Geschenk ist es, einer Intuition folgen zu können und zu sagen, ich glaube, ich möchte was mit Kunst machen und ich bin bereit dazu. Und wenn du das wirklich fühlst, dann wird das auch funktionieren. Aber du musst dich dafür einsetzen. Du musst das verteidigen. Du kannst es nicht einfach als gegeben hinnehmen und sagen, ja, ist schon okay. Es wird aktuell nicht leicht sein, auf jeden Fall. Das ist nicht der beste Moment. Aber ich habe auch eine Freundin, die war alleinerziehende Mutter und hat das einfach gemacht. Die hat ihre Familie damit ernährt. Wie unwahrscheinlich ist das denn? Die wollte es halt einfach. Und das, darum geht es. Ich glaube, viel wichtiger ist, sich selber gegenüber ehrlich zu sein und Werte und Haltung zu haben. Und daraus wird sich der Rest dann entwickeln. Macht es, ja, klar.
Und Kunst wird nie aussterben. Und ich glaube auch, wir haben jetzt gerade über die Nostalgie gesprochen, ich glaube auch, die wird auch immer wieder befruchten und irgendwie auch sagen so, ey, das war damals so geil, ey, was, wo sind wir gerade? Und dass dann auch irgendwie ein Movement dann auch nochmal kommen wird, die sagen, wir wollen Kunst, wir brauchen
ja,
Kunst.
Ja, und Handwerk und alles, wir wollen halt Authentizität, wir wollen was empfinden, ich möchte eine Geschichte hören von jemandem, der sie erlebt hat, der, ne, der was zu erzählen hat. Und wir unten drin ist, dass wir gemeinsam an einem Feuer sitzen und unsere Geschichten weitererzählen. Und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Und das machen wir nicht dadurch, dass wir sagen, Knopf gedrückt, Erfüllung gehabt.
Also, ja, ja, 100%. Schönes Endbild. Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir können jetzt auch noch ewig weitersprechen. Für alle, die noch mehr, ja, zweiter Teil. Für alle, die noch mehr über das Thema erfahren wollen oder auch über dich erfahren wollen, über den Verband erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Also der Verband ist unter sprecherverband.de zu finden. Wir haben auch ein Instagram, ist auch sehr unterhaltsam teilweise. Mich findet man auf annasophialumpe.de. Mein Podcast ist Künstlerische Intelligenz.
Sehr schön. Ich hau alle Links in die Shownotes und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.